Welcome to my G-Spot.
Hallo Leute. Ja, Stefanie Giesinger meldet sich mal wieder aus ihrem G-Spot. Also ich, irgendwie komisch, von mir aus der dritten Perspektive zu sprechen. Aber egal, hier geht es darum, über unterschiedliche Themen zu sprechen, die euch hoffentlich interessieren. Mich interessieren sie auf jeden Fall. Und ja, die bespreche ich mit unterschiedlichen Gästinnen. Und ich freue mich immer sehr, wenn wir hier Tabus brechen. Mit beispielsweise Themen wie Sex, Feminismus, Finanzen und so weiter. Und für das heutige Thema habe ich natürlich meine Morning Pages vorbereitet. Und die lese ich euch jetzt vor. Die Morning Pages. Meine Gedanken zu diesem Thema. Feminismus ist kein Witz. Aber vielleicht sollte er das sein. Denn mal Hand aufs Herz. Viele schalten ab, sobald das Wort fällt. Zu anstrengend, zu oft gehört, zu ernst. Und dabei könnten wir diese Menschen vielleicht auch wieder zurückholen. Und zwar mit einem Lachen. Humor kann nämlich mehr als unterhalten. Er kann irritieren, aufdecken, hinterfragen. Er verbindet uns, entwaffnet, öffnet Räume und Herzen. Und genau deswegen erreicht ein gut platzierter Gag manchmal mehr als eine lange Diskussion. Und vielleicht ist er genau deshalb so wertvoll, weil er es schafft, dahin zu kommen, wo politische Debatten oft abprallen. Denn Humor schafft, was vielen in feministischen Diskursen fehlt. Er ist zugänglich, er ist menschlich und er ist einladend. Kaum jemand nutzt das so gekonnt wie unsere heutige Gästin. Auf der Bühne laut, scharf, lustig und hinter der Bühne verbindend, stärkend, empowering. Sie zeigt, was möglich ist, wenn Humor kein Boys Club bleibt, ist Humor vielleicht der unterschätzte Shortcut zur Gleichberechtigung? Nicht trotzdem lachen, sondern gerade deshalb. Weil's weh tut, weil's wichtig ist, weil Veränderung manchmal eben mit einem lauten Lachen beginnt. Sie ist eine der erfolgreichsten Comedians Deutschlands und prägt die deutsche Comedy- und Fernsehlandschaft seit Jahrzehnten. In den letzten Jahren ist ihr Programm immer politischer und immer feministischer geworden. Ich freue mich sehr, mit ihr heute über ihr Engagement und ihren Erfolg zu sprechen und auch darüber, wie wir Frauen uns auf dem Weg zur Gleichberechtigung gegenseitig noch besser empowern können. Herzlich willkommen, Caroline Kebekus. Hallo Caro.
Hi.
Ich freue mich so sehr, dass du da bist.
Ich freue mich auch sehr.
Wirklich, von Anfang an warst du ganz top auf der Liste. Ich war so, Caro muss hierher kommen. Wie geht es dir heute?
Gut, ich habe wenig geschlafen, aber sonst gut.
Wann hast du denn das letzte Mal viel geschlafen?
Davor die Woche habe ich plötzlich sehr viel geschlafen. Das ist ja bei so einem Baby irgendwie, dann schläft es mal wahnsinnig gut und man denkt, ah, das war wohl jetzt die schlimme Zeit. Und dann hat man sich wieder dran gewöhnt, dass man gut schläft und dann ist wieder irgendwas. Da verdrahtet sich ja ständig im Gehirn was Neues und dann wacht man halt nachts auf.
Ui.
Ja.
Ich denke nämlich jetzt auch gerade, ich schlafe wenig wegen meinem Job und dann denke ich immer so, ja, irgendwann kommt eine ganz entspannte, ruhige Zeit, wo ich nur schlafe. Mal gucken, wenn ich Mama werde, ist das wahrscheinlich auch eher nicht meine Realität.
Ja, das habe ich auch so ein bisschen, habe ich so gedacht, ach ja, und dann kommt ja dieses Baby und dann kommt ja so dieses Wochenbett und dann habe ich auch mal Zeit, diese ganzen Serien zu gucken, Bücher zu lesen und so.
Also nein.
Genau, nein.
Super.
Nein, einfach nein.
Cool, da freue ich mich jetzt noch mehr auf die Zeit, wenn sie mal kommt. Wir reden ja heute über Female Empowerment und ich habe mich gefragt, mit was für einem Frauenbild bist du eigentlich erwachsen geworden?
Ich glaube, wie viele in meiner Generation mit einer Mutter, die zu Hause war, Vollzeit zu Hause. Meine Mutter hat aber studiert und war Sozialpädagogin und hat auch einen Kindergarten geleitet mal. Und dann habe ich, glaube ich, wie auch viele, sehr starke Frauen in der Familie gehabt. Also meine Omas, beide Omas, meine Uroma, das sind alles so so Frauen, die halt teilweise, meine Oma hat zwei Weltkriege miterlebt, meine beiden anderen Omas jeweils einen. Und die sind halt in so einer Zeit jung gewesen, wo dann auch keine Männer da waren und Frauen einfach alles gemacht haben. Das heißt, die waren totale Macherinnen. Also auch in der Familie hatten die Fäden in der Hand, die haben alles gemanagt, die wussten alles, die konnten alles. Und für mich war auch meine Mutter so als Kind immer, habe ich so gedacht, krass, die Mama, die weiß immer, dass es zum Beispiel regnen werden wird, wenn ich in der Schule bin. Oder die weiß, wenn wir unterwegs sind, dass ich Durst kriege oder Lust auf Apfelspalten habe, weil die hatte immer alles dabei. Ich glaube auch, meine Mutter hat Feuchttücher erfunden, weil die hatte immer nassen Waschlappen in einer Tupperdose dabei. Das war so ihr so Mom-Hack-mäßig. Und ich weiß noch, als Kind fand ich das alles schon so, wow, wie macht sie das?
Also du hast deine Mama bewundert dafür.
Total. Und gleichzeitig habe ich aber auch gewusst, die Mamas bleiben zu Hause und kümmern sich um die Kinder und die Papas, die gehen arbeiten und kümmern sich gleichzeitig aber auch um die Welt. Mhm. So, weil als ich klein war, weil mein Vater hat in der Bank gearbeitet, ist immer morgens mit einem Anzug aus dem Haus gegangen und manchmal habe ich den gar nicht gesehen morgens und habe dann so ein bisschen, wenn der dann unter der Woche da war, so ein bisschen gefremdet mit dem, weil er einfach morgens oft schon weg war und abends manchmal war ich schon im Bett, wenn der nach Hause kam und dann was ich aber manchmal machen durfte, war mit ihm dann noch Tagesschau gucken, wenn er da war. Ist auch witzig, ne, dass man so diese Erziehungsding von früher, jetzt darfst du mit dem Papa Zeit verbringen. Nicht der Papa spielt jetzt mit dir, sondern du darfst jetzt mit dem Papa zusammen die Tagesschau
Crazy.
Gucken. So mit 5 und du denkst, wow, danke schön.
Also die Zeit hast du dann aber genossen mit deinem Papa?
Total. Ich habe auch immer so, weiß noch, dass ich den so dann angeguckt habe und dann saß er noch im Anzug dann da und ich fand den auch so schön irgendwie, ne? So schick. Und dann weiß ich noch, dass in der Tagesschau gab es dann ja auch immer Bilder aus dem Bundestag. Und da waren ja auch Männer im Anzug.
Nur
dann,
Männer.
Genau. Und dann dachte ich so, das ist die Arbeit.
Da
wo der
kommt
Papa
daher.
Morgens hingeht, wo alle anderen Papas auch hingehen, dann kümmern die sich um alle Sachen. Und wenn mein Papa nach Hause kommt, dann guckt er sich im Fernsehen nochmal an, was gearbeitet wurde.
Ja, so, verrückt, also, aber ergibt total Sinn aus der Sicht eines Kindes. Ne?
Genau, also ich habe so ein bisschen, bin ich damit aufgewachsen, die Frauen sind eigentlich die alles managen, alles wuppen, aber in charge offiziell sind die Männer. Und ich glaube, dass ich halt irgendwie so ein, als Kind schon fand ich es ganz ätzend, wenn man mich in so eine Schublade gesteckt hat. Also wenn es so von Anfang an hieß, die Mädchen gehen jetzt mal mit den Puppen was spielen und die Jungs bauen jetzt mal was im Matsch, so jetzt mal grob gesagt. Also da war ich schon immer so, hä, warum nicht und wieso darf ich das jetzt nicht? Das hat mich, glaube ich, immer so ein bisschen gestört und dann wurde ich auch manchmal ein bisschen frecher. Ich wusste aber noch nicht so richtig, warum und weshalb und so. Aber ich glaube, das klassische, ich bin mit so einem ganz klassischen Frauenbild aufgewachsen, so ein ganz klassisches Familienmutter, schafft alles, regelt alles. So.
Meinst du, es kam dann irgendwann so ein Punkt, wo du diese klassischen Geschlechterrollen hinterfragt hast?
Ja, ja, auf jeden Fall. Also bei mir hat das lustigerweise auch was mit der Kirche zu tun. Wir waren ja viel beim Kolping, mein Onkel war da Leiter und meine Eltern, also wir waren alle ganz aktiv in der Kirche, auch in der Gemeinde. Mein Vater hat in der Band gespielt, meine Mutter hat da die Jugendgottesdienste vorbereitet und so. Und es war eine ganz junge Gemeinde. Und ich habe das total geliebt, in dieser Kirche zu sein. Und je älter ich wurde, habe ich aber so gemerkt, okay, man ist so als Frau da so ein bisschen auch Gläubige zweiter Klasse und so. Und man kann ja gar nicht, also nicht, dass ich jetzt Pfarrerin werden wollte oder Priesterin, um Gottes Willen, aber ich habe dann so, hä, wie, das darf man nicht, warum nicht? Ja, das ist halt so. Und dann habe ich immer so gedacht, hä, wie, das ist so, wer hat das denn festgelegt und wieso darf man das nicht? Also ich war jetzt nicht besonders aufmüpfig, aber dann habe ich schon gedacht, nee, jetzt, also firmen lassen will ich mich jetzt doch nicht.
Worauf ich eigentlich hinauskommen wollte, also Wortfindungsstörungen sind da. Was ich eigentlich meinte, als du meintest, dass du noch sehr jung warst und es dich total aufgeregt hat, wenn dir irgendjemand einen Schuh angezogen hat, der dir eigentlich nicht passt, meinst du, da kam vielleicht auch so ein bisschen unterbewusst dieser Punkt, wo du gemerkt hast, ich hasse diese Geschlechterrollen, obwohl du die nur vorgelebt bekommen hast?
Ja, ich glaube schon. Also ich glaube auch, dass ich dann, als ich dann so Teenager, vielleicht ein bisschen älter, da, wenn ich auf Partys war und so, mhm, und man so das erste Mal auch so ein bisschen mit so Sexismus in Berührung, mhm, kam und so, und das war ja alles in den 90ern auch noch ein bisschen anders als heute, und da habe ich dann auch relativ schnell gemerkt, dass mein Humor so eine ganz gute Waffe ist in dem Sinne, ah, um mich zu wehren, ne? Also wenn man einen Spruch gedrückt bekommen hat oder der dann so allgemein gegen die Mädels im Raum ging, hahaha, die Mädels sind ja wieder so Pussys, keine Ahnung, dass wie empfindlich dann reagiert wurde, wenn ich dann sozusagen so einen Witz zurückgemacht habe, der dann irgendwie die Jungs ein bisschen diskreditiert hat. Und das hat mir schon immer sehr gut gefallen dann.
Ja, glaube ich dir. Ich versuche die ganze Zeit zurückzudenken, wann habe ich denn mal Geschlechterrollen hinterfragt? Und ich glaube, bei mir kam das super spät. Also ich kam ja zu Germany's Next Topmodel, da war, mhm, ich 16, 17. Und für mich war es klar, ja, Frauen, die sind schön, die sind auch so ein Objekt der Begierde schon fast, mhm, und ich wollte das auch sein. Und bei mir von zu Hause kam aber nie so richtig, also für mich war es nie klar, es gibt diese klassischen Geschlechterrollen, der Papa geht raus arbeiten und die Mama bleibt zu Hause, weil meine Mama, die hat sich sehr viel um uns gekümmert, aber sie hat auch ultra viel gearbeitet. Sie hatte, mhm, 3 Jobs. Aber ich hatte immer so das Gefühl, meine Mama hat die Hosen an zu Hause. Meine, mhm, Mama hat immer gesagt, was zu tun ist. Und mein Vater hat sich so ein bisschen unter sie gestellt. Mhm. Und ich habe auch gelesen, dass du meintest, dass deine Oma die Chefin des Hauses, mhm, war.
Ja.
Wie meinst du, hängt das zusammen? Also Empowerment und auch Hausfrau sein?
Also ich meine, dass Frauen die meiste Care-Arbeit machen, ist ja klar, ne? Und ja, dass, also ich habe letztens eine Zahl gesehen, die habe ich jetzt nicht parat, aber wie viele Frauen sich nicht nur im Alter um ihre Eltern kümmern, sondern auch noch um die Elternachtung ihres Ex-Partners.
What?
Ja.
Und des jetzigen Partners.
So, dann wahrscheinlich auch noch. Jetzt, genau. Ja. Ich glaube, dass das natürlich etwas ist, was einem so auch ja mitgegeben wird, stimmt, dass das klar ist, dass man das zu schaffen hat. So, ne, also ich weiß, dass ich habe jetzt meine Mutter letztens gefragt, du, wie hast du denn eigentlich das alles geschafft? Meine Mutter war ja nicht arbeiten, aber, mhm, die hatte 2 Kinder und bei uns war nie irgendwie dreckig und es gab immer frisch gekochte Sachen und so. Und dann habe ich auch gefragt, wie hast du das geschafft? Und sie kann sich nicht mehr so richtig erinnern. Und dann hat sie letztens zu mir gesagt, ja, du hast mir ja auch viel geholfen mit deinem Bruder. Da habe ich gesagt, ich war 4 Jahre alt, als er geboren wurde. Irgendwas hast du falsch abgespeichert.
Aber deine Mama versucht das sehr positiv auch zu,
ja,
sehen,
ne,
oder?
Die sagt, ja, klar, also ich weiß auch als Kind, dass es Momente der kompletten Überforderung gab für meine Mutter. Mhm. Da kann ich mich auch dran erinnern. Aber ich glaube, dass uns das, auch wenn meine Mutter oder die Generation meiner Mutter das nicht wollte, hat sie uns das natürlich auch vorgelebt, dass man dafür alles verantwortlich ist und das machen muss. Und das ist ja auch etwas, was ich jetzt als Mutter merke, wo ich mir vorher jetzt nicht so viel drunter vorstellen kann, aber, mhm, unter dem Begriff Mental Load, also was, mhm, ich, an was ich alles denke, wenn ich, also dieser Satz zum Beispiel, man soll schlafen, wenn das Kind schläft, ist, das ist so ein, wie zur Hölle soll das gehen? Weil wenn das Kind schläft, dann räume ich die Spülmaschine aus. Oder dann kümmere ich mich darum, dass ich irgendwie neue Windeln kaufe oder mir für den nächsten Tag überlege, okay, wo müssen wir hin? Ist genug Milchpulver da? Sind die Fläschchen gewaschen? Habe ich alles? Ist genug? Ist diese Wickeltasche gepackt und so? Das ist ja alles. Wann ist der nächste Impftermin? Oh shit, muss man schon die Kita anmelden? Das sind ja alles so Sachen, die du ständig, ständig im Kopf hast. Und dazu noch arbeiten, das ist schon... Da geht schon sehr viel ab.
Total. It's, ja, a lot. Ja, Mental Load ist tatsächlich auch etwas, über das ich mit Lena Gerke gesprochen habe. Sie meinte auch, also es ist einfach super viel, woran Frauen denken müssen, in Anführungszeichen müssen sie dann leider auch, da Arbeit, wenn man dann arbeitet, auf dem Tisch liegt und natürlich auch Sachen mit Kindern, wenn man eine Familie hat, mit den Eltern und so weiter, dass das immer Frauensache ist, ist, ja, schon sehr schockierend, aber das ist leider der Stand in unserer Gesellschaft, aber ich finde auch, dass es sich schon positiv entwickelt.
Ja, allein, dass wir darüber sprechen, ja, viel, das ist ja auch etwas, was, finde ich, so zu diesem Begriff Empowerment dazugehört, dass man eben auch die Geschichten, die Lebenswahrheiten von Frauen erzählt,
ja,
und das auch erzählenswerte Geschichten sind, ne? Also, dass man die Wirklichkeit so ein bisschen rausholt. Und ich finde ja auch, ich meine, bei allem, was ich jetzt hier, worüber ich mich jetzt hier beschwere, muss man ja auch sagen, ich bin ja eine hochprivilegierte Mutter. Mein Kind ist hochprivilegiert.
Ja.
Ich kann mir alles kaufen für dieses Kind. Ich habe eine Nanny für das Kind. Ich habe die beste Betreuung. Ich kann mir das alles kaufen und ich bin trotzdem ultra am Arsch. Also,
wie machen das denn andere Mütter, die weniger Privilegien haben?
Total,
ne?
Also ja.
Ja, vollkommen. Aber zurück zu Comedy. Du hast gerade schon gesagt, du hast das gerne mal ein bisschen ausgetestet. Wenn mal etwas Sexistisches passiert ist oder ein Spruch gedroppt wurde, hast du was Lustiges draus gemacht. Wann kam denn der Punkt, wo du dich entschieden hast, du willst Comedian werden?
Ich habe die ganze Zeit gewusst, das macht Spaß und ich glaube, ich kann das. Ich weiß nicht, ob du das kennst, wenn du so denkst, ich glaube, ich kann das.
Mhm.
Aber ich kann auf keinen Fall jemandem sagen, dass ich glaube, dass ich das kann.
Heimlich nur.
Nur heimlich. Ich weiß heimlich, dass ich das alles kann. Das muss aber jemand anders merken, weil ich will nicht so sein, dass ich sage, ich will das alles. Weil das auch immer noch nicht cool ist, ne, als Frau zu sagen, so, ich will das, ich will dahin, ich will diese Karriere und ich will das machen und ich will, dass das mein Beruf ist. So. Und ich habe so das Gefühl immer gehabt, ich muss mich eher entschuldigen. Also ich muss so, ich war dann auf Castings und ich hatte natürlich keine Schauspielausbildung und kam ja vom Fernsehen. Ich habe beim Fernsehen war ich Praktikantin und habe halt bei so Drehs mitgemacht.
Mhm.
Im Nachhinein ist es für mich wie eine Ausbildung. Ich war ja auch im Schnitt und ich war im Archiv und so. Aber immer, wenn ich dann bei diesen Castings war oder irgendwo was gedreht habe, wo man dann ins Gespräch kam mit den anderen SchauspielerInnen, dann war dann immer, ja, was hast du denn gelernt? Und dann habe ich gemeint, ja, ich mache das gar nicht echt. Ich mache das nur so und ich studiere bestimmt noch mal was und so. Also es war irgendwie
so eine Rechtfertigung.
Rechtfertigung. Und dann bin ich aber irgendwann, habe ich dann schon wirklich viel gedreht. Ich war ja bei Was guckst du damals. Ich habe alle Frauen gespielt mit Kaya, von dem ich auch ja super viel gelernt habe. Und habe da eigentlich schon, das war ja mein Beruf. Ich habe ja auch schon ich war ja schon selbstständig. Ich habe ja meine Steuererklärung, war ja schon sozusagen Schauspielerin. Und dann habe ich aber das erste Mal Stand-up gemacht. Und habe dann gemerkt, oh, das ist natürlich eine ganz andere Nummer, weil ich gemerkt habe, das ist das, also das, ich glaube, das kann ich richtig gut. Und das ist aber, ich wusste aber auch, das ist sehr eine auch ein bisschen schreckliche Arbeit, weil man ja ganz alleine da steht und man macht sich ja unfassbar nackt.
Ja.
Also man exponiert sich ja so ein bisschen aus der Masse raus, was ja super unnatürlich ist eigentlich. Ne? Man exponiert sich so dem, wenn jetzt ein Fressfeind oben langfliegen würde, ein Flugsaurier, der uns alle fressen will, dann nimmt natürlich mich auf der Bühne sozusagen. Das ist ja auch eine Situation, in der man wahnsinnig scheitern kann, natürlich, und auch muss auf dem Weg dahin. Ich habe aber irgendwie gedacht, ich glaube, ich kann das. Und dann habe ich mich da sehr lange, ich habe sehr lange gebraucht, um dann aber letztendlich ein eigenes Solo-Programm zu haben, weil ich trotzdem immer noch dachte, was mache ich denn da? Das ist doch jetzt nicht, ich mache ein paar Witze, aber was ist das denn? Ich muss das erstmal lernen und lange machen und ich muss das alles richtig können. So.
Und weißt du, was ich mich frage? Also jetzt ist es ja immer noch so ein bisschen Boys Club. Es gibt wesentlich mehr Männer in der Comedy-Branche.
Ja.
Und als du angefangen hast, war es wahrscheinlich noch extremer, oder?
Ja.
Und hattest du da das Gefühl, es könnte sehr schwierig werden, durchaus auch, weil du eine Frau bist?
Auf der einen Seite ja, auf der anderen Seite ist mir natürlich auch sehr viel dann so zugeflogen, weil ich so einem bestimmten Bild entsprochen habe. Ich war ja jung und hübsch und war nicht eine Figur, sondern war so ich, die in Figuren geschlüpft ist, mehr oder weniger, aber ein bisschen lauter. Und dadurch bin ich dann sehr schnell in jedes Format so reingekommen, weil ach, guck mal, das ist ja was, damit kann man sich jetzt mal so ein bisschen schmücken, ne? Also ich hatte da natürlich auch ein bisschen pretty privilege, so, ne? Und gleichzeitig war ich dann aber auch immer die Einzige. Also ich war immer die einzige Frau im Line-Up. Und irgendwann weiß ich noch, dass ein Kollege zu mir gesagt hat, ey, kennst du eigentlich Käthe Lachmann? Kennst du eigentlich Ramona Schuhkraft? Alles Frauen, die halt schon ewig, ewig im Business waren, schon als ich angefangen habe. Und ich nee, ne? Und da stand ich schon 2 Jahre auf der Bühne, weil einfach wir nie zusammen besetzt wurden. Weil dieses Bild immer war, dass dieses Frausein sowas ist wie so ein Genre. Das ist so ein, ach, sie ist diese Frau. Dann reicht es ja, wenn wir eine haben, weil die sind ja alle gleich.
Einmal abgedeckt.
Die einmal Frau abgedeckt. Hier. So. Ja. Und deswegen gab es dann auch oft Absagen, wenn ich dann mal bei einer Show angefragt habe, so kann ich bei euch auftreten nächste Woche, dann hieß es manchmal auch, nee, wir haben schon eine Frau. Also als wäre das, so wär das so eine Sparte. Ne? Ja. Und dass dieses Denken, das ist, also ich kenne das von jungen KollegInnen, die mir sagen, du, ich bin in Bayern zum Beispiel ganz oft in Shows, wo dann nur eine Frau ist, aber dafür vier Männer, die mit der Gitarre witzige Songs über Saufen singen.
Wow, und die sind so unterschiedlich. Die genau. sind ganz doll unterschiedlich.
Also das ist ja auch etwas, was man Männern eher zugesteht, so eine Vielfalt, und der ist der Lustige, der ist so, und der, das ist der, der darüber redet und so. Und bei Frauen ist natürlich jetzt ganz anders als früher noch, ne, muss man ja echt sagen. Aber trotzdem, wenn man, wenn ich mich jetzt mit meinen jungen Kolleginnen unterhalte, dann ist es immer noch so, dass man sagt, dass es fehlt da noch ein bisschen, um sagen zu können, ja, da, jetzt haben wir wirklich sehr, sehr viel Frauennachwuchs, der auch den Platz bekommt. So.
Ja, ich habe darüber auch mit zwei Sängerinnen gesprochen von der Band Blond, und sie meinten auch, sie kennen sehr wenig andere weibliche Artists, weil bei einem Festival beispielsweise wird es dann so verteilt, dass jeden Tag auch nur weibliche Artists halt nur für einen Tag gebucht sind, weil sie können nicht alle an einem Tag sein, das wäre ja zugleich.
Nee, das ist ja dann auch, wenn so viele Frauen sind, dann muss man das labeln, damit man die Leute Bescheid wissen. Leute, heute ist Girls Club.
Oh my God.
Heute ist witziger Weiberabend. heute ist irgendwie die Singing Sexy Lady Time. Also deswegen, ich habe ja auch mal ein Festival gemacht, wo nur Frauen aufgetreten sind, weil wir haben eigentlich so ein Stück gemacht in der Sendung über eben Sexismus in der Musikindustrie und wie wenig Frauen in Festival-Lineups vorkommen. Und wir haben dann halt super viele Witze gemacht, ne? So bei Rock am Ring hat das Bier mehr Prozent als die Frau, der Frauenanteil und so, ne? War super witzig. Und dann haben wir uns da in die Recherche geworfen und jede Zahl, die wir hatten, war so, das gibt's doch nicht, das kann doch nicht sein, das ist Wahnsinn, ne? Und dann haben wir das Stück zusammengebaut und dann meinte unser Produzent so, ja, eigentlich müssten wir echt mal selber ein Festival machen mit nur Frauen, eigentlich müsste man das mal machen. Und wir waren so, ja, also das war ja die Idee vom Produzenten, nicht meine Idee oder von den AutorInnen, sondern das war der Produzent. Wir so, ja, also sollen wir das dann machen oder was? Und er so, ja, lass machen. Und dann haben wir das ja gemacht. Krasse Arbeit. Wow, jeder, der ein Festival organisiert, Hut ab. Es hat sich natürlich total gelohnt, dass die Leute haben so Bock gehabt da drauf und alle haben dann auch gesagt, wir müssen das weitermachen und so. Aber ich finde, auch wenn man dann jetzt so dieses Festival öffnet und sagt, wir machen das jetzt immer und da kommen jetzt nur Frauen, dann ist es natürlich auch so eine Sache, ja, dann geht doch da zu diesem Frauenfestival. Ne? Mhm. Also eigentlich wollten wir ja natürlich auch den Druck erhöhen auf die etablierten Festivals, dass sie mehr Frauen einladen. Und im nächsten Jahr war es dann auch tatsächlich so, aber danach das Jahr war es dann wieder schlechter.
Scheiße. Also macht ihr das Festival noch oder?
Nein, also nein, vielleicht machen wir es irgendwann nochmal, aber momentan, Windelfestival schaffe ich gerade, aber also ist jetzt nicht gesagt, dass wir es nicht nochmal machen, weil es war wirklich toll, aber wir machen ja eigentlich Fernsehen, das ist ja schon was ganz anderes.
Ja, stimmt.
Werbung.
Leute, es ist Festival Season und ja, ich bin auch dabei. Für mich geht's jetzt zum Coachella. Also man kann vom Coachella halten, was man will. Ich find's ultra lustig. Mir macht es immer sehr viel Spaß und man trifft alle möglichen Leute, die man kennt und die man auch noch nicht kennt. Und falls ihr auch euch gerade vorbereitet für eine Festival Season oder ihr wollt in den Urlaub fahren und müsst jetzt noch ein paar Sachen bestellen, vielleicht ein Outfit, Skincare, irgendwas, was ihr noch braucht. Es kann stressig werden, aber ich habe eine kleine Empfehlung für euch und zwar Klarna. Denn die Nutzung von Klarna bringt einige Vorteile mit sich. Sie ist flexibel, sicher und ziemlich schnell. Es gibt nämlich das smarte Bezahlen. Entweder zahlt man sofort oder eben später in bis zu 30 Tagen auf Rechnung. Und wenn du sofort zahlst, dann ist eben alles erledigt. Und wenn du später zahlst, dann kannst du bis zu 30 Tage später zahlen und deine Rechnung begleichen, kostenfrei und auch nur mit einem Klick. Und das Coole ist, es gibt einen KäuferInnenschutz, was ein echter Vorteil ist beim Online-Shopping, denn du bist geschützt. Falls etwas mit deiner Bestellung schiefläuft, zum Beispiel wenn ein Artikel nicht ankommt oder beschädigt ist, in solchen Fällen kannst du dann einfach deine Zahlung pausieren und das Problem direkt bei Klarna melden. Und natürlich ist es auch sehr benutzerinnenfreundlich und super schnell, wie ich schon gesagt habe, mit Klarna ist das Bezahlen super einfach und mit wenigen Klicks erledigt. Das sorgt einfach für ein reibungsloses Bezahlerlebnis. Also wenn ihr jetzt auch richtig Bock bekommen habt auf ein reibungsloses Bezahlerlebnis, dann schaut jetzt in den Shownotes vorbei, da findet ihr alle weiteren Infos zu Klarna. Also ganz viel Spaß auf euren Festivals. Für mich geht's jetzt ab zum Coachella.
Werbung Ende.
Was meinst du, wie hat sich die Comedy-Landschaft in den letzten Jahren so verändert? Hoffentlich zum Positiven. Schon.
Ja, auf jeden Fall. Also auf jeden Fall. Ich habe letztes Jahr, nee, warte, was haben wir für ein Jahr? 23, im Herbst 23, war ich auf Tour mit einem Line-Up mit nur Frauen. Und ich habe es, das hieß Funny Bones, das war die Funny Bones Tour. Und wir haben es extra jetzt nicht irgendwie den witzigen Weiberabend genannt, sondern es waren halt einfach nur Frauen, ohne es irgendwie zu labeln.
Es war selbstverständlich.
Genau. Und wir haben so unfassbar gute Abende gehabt, weil einfach diese Frauen, das war kein Kompromiss, sondern die waren einfach unheimlich gut. Und ich glaube, dass dieses, dadurch, dass halt über die Zeit immer mehr Frauen da sind, die man sieht, die auch wahnsinnig unterschiedlich sind, dadurch trauen sich natürlich auch immer mehr Frauen auf die Bühne, auch immer mehr ihre Geschichten zu erzählen. Und es, was mir auffällt und was ich total schön finde, ist, als ich angefangen habe, war ich unheimlich laut und ich habe mir so diesen männlichen Humor genommen und habe den so bedient. Ne? Hab dann, ich war noch sexistischer als die Männer zu Frauen, weil ich natürlich auch so ein bisschen diese Pick-Me-Situation hatte, ne? Dass ich so, guckt mal, was ich für eine unnormale Frau bin. Ich bin ja gar nicht so wie die anderen blöden Frauen. Und heute ist es so, dass eben diese Verletzlichkeit und auch die Emotionalität von Frauen ein Thema ist und auch wahnsinnig lustig bearbeitet wird. Und eben, was ich vorhin auch meinte, diese Lebensrealitäten von Frauen, dass die einfach mehr stattfinden in der Comedy und aber auch in Filmen, in Serien und so. Ich finde, man sieht ja auch immer mehr frauenbasierte Geschichten, ne, wo der Female Character sozusagen so die Show leitet und durchführt und man einfach die Geschichte von einer Frau hat. Und das hat sich ja auch zum Beispiel so geändert, finde ich. Ich habe früher oft so Drehbücher geschickt bekommen, willst du nicht mal einen Film mitmachen und das mitmachen und so. Und dann war aber ganz oft meine Rolle, die war dann so, entweder war ich so der Love Interest von dem lustigen Hauptdarsteller oder halt die, wenn dann die Frau eine Hauptrolle hatte, dann war sie so super tough und so das super, die ganz krasse Frau, die dann so auch sich alles nimmt und dann im Büro mit allen eine Affäre hatte. Und man denkt so, was ist denn das?
Voll die Stereotypen.
Genau.
Weißt du, was ich aber so spannend finde, wie du darüber sprichst, wie du diese Entwicklung hattest von einem Pick-Me-Girl zu eben jetzt? Und ich frage mich, wann war so dieser Punkt? Wann hattest du das Gefühl, ja okay, jetzt reicht's und ich möchte mich jetzt verändern? Kam das so von heute auf morgen oder war das einfach so eine Veränderung auch vielleicht mit der ganzen Medienlandschaft?
Ich, ja, erstmal finde ich ja auch, dass so Entwicklung, ohne Entwicklung gibt's ja einfach nur Stillstand. Voll. Das ist ja das Schönste, dass man sich entwickeln darf auch als Künstlerin. Und für mich war wirklich der entscheidende Punkt, und ich weiß leider nicht mehr, wer das war, da habe ich ein Interview gegeben und die Journalistin hat mich gefragt, hey, deine Inhalte auf der Bühne, die haben ganz oft so einen feministischen roten Faden. Würdest du dich denn als Feministin bezeichnen? Und dann habe ich gesagt, nein.
Auf gar keinen Fall.
Nein, das ist mir zu viel. Nein, das wäre zu viel. Und sie so, warum wäre das zu viel? Ja, das klingt irgendwie so unrasiert. Und irgendwie war das so, es klingt so ungebumst und so unsexy irgendwie. Und dann hat sie so gesagt, und zwar ganz gar nicht, die hat mich gar nicht angeklagt oder so, die hat so zu mir gesagt, das ist aber sehr schade für uns alle, weil wenn du mal guckst, was du machst, du bist voll die Feministin. Also es wäre auch, eigentlich würde es allen total helfen, wenn du dich auch so nennst.
Ja.
Und dann bin ich richtig aus dem Interview gegangen, war erstmal so, was sollte das? Was war das denn für eine Ansprache? Und dann habe ich angefangen, mich überhaupt erstmal mit dem Thema auseinanderzusetzen. Was ist es denn überhaupt, was hier? Weil ich habe ja nur immer nur so aus dem Bauch meine Nummern gemacht, die übrigens im Nachhinein auch super oft mega frauenfeindlich waren. Aber eben auch diesen feministischen Touch die ganze Zeit hatten. Und dann habe ich einfach mich damit beschäftigt. Was bedeutet das? Was heißt das? Was heißt überhaupt Feminismus? Und dann bin ich irgendwann, ja, fängt man ja auch an, sich so ein bisschen zu hinterfragen, weil man natürlich, wenn man dann mehr erfährt über ein Thema, dann merkt, dann wird es manchmal auch ganz unangenehm für einen selber, weil man dann merkt, ah, ich verhalte mich eigentlich auch wahnsinnig unfeministisch oft. Und eben dieses Abwerten von Weiblichkeit, indem ich sage, ich habe ja nie meine Tage. Ich merke ja gar nicht, wenn ich meine Tage habe, weil ich bin immer normal. Mhm. Zum Beispiel. Oder ich bin nie kompliziert. Ich gehe ja immer mit Saufen und so. Das war jetzt nicht alles gespielt. Ich bin wahnsinnig gerne saufen gegangen. Aber das so selber zu merken, ist dann schon ein bisschen unangenehm gewesen. Mhm. Und vor allen Dingen, wenn man dann so angefangen hat, und das ist, glaube ich, auch etwas, meine jungen Kolleginnen, also auch die Autorinnen, mit denen ich zusammenarbeite, die haben das jetzt gar nicht mehr so. Aber das, als ich angefangen habe, war es auch schon noch so, dass man dachte, ja, wenn dann mal eine Show war mit einer anderen Frau, dann war man direkt so, ah ja, und wer ist das jetzt? Also okay, wer ist denn diese Frau? Also wie, die ist auch lustig und was macht die denn? Ach, die ist auch gar keine Figur oder was, über was redet die denn auf der Bühne? Also man hatte direkt so das Gefühl, werde ich da jetzt, also was ist mit meinem Platz?
Ja, werde ich
Habe ich den noch, wenn da jetzt jemand anders dazukommt? Und das ist ja diese Stutenbissigkeit, die Frauen oft ja nachgesagt wird, was eben jetzt meine jüngeren Kolleginnen nicht mehr unbedingt so empfinden, was ja total schön ist, aber früher war das wirklich so, nee, wir setzen die Teams anders zusammen, nicht so viele Frauen in einem Team, da gibt es nur Stutenbissigkeit. Und irgendwie fand ich das so schlimm, dass das offensichtlich eine Charaktereigenschaft von Frauen ist. Aber natürlich hat das ja einen Grund, warum diese Mechanismen greifen, weil man in einem patriarchalen System arbeitet, wo es eben anscheinend ja nur einen begrenzten Platz für alles, für alle Frauen gibt. Und wenn man dann erstmal erfährt, ah, guck mal, es gibt ja genug für alle, weil alle sind ja auch anders und man kann wunderbar nebeneinander existieren und sich sogar den Platz verbreitern, weil wenn man erstmal sieht, wie viele verschiedene Frauen, jetzt sagen wir mal, in der Comedy gibt, ne, dann wird ganz schnell klar, es gibt genug Platz für alle.
Ja, total. Ich finde es so spannend, wie du auch über deine Entwicklung sprichst, wie du Feminismus siehst. Ich glaube, als du damals gefragt wurdest, ja, bist du Feministin? Und du meintest, oh, auf gar keinen Fall. Das war ja auch noch eine Zeit, wo es ultra uncool war, Feministin zu sein. Ich weiß auch noch, Angela Merkel wurde mal gefragt, bist du eigentlich Feministin? Und sie hat nicht so richtig drauf geantwortet.
Ja, genau.
Sie hat da irgendwie geschwiegen. Und ich kann mich wirklich noch daran erinnern, das war so, ja, Feministinnen, das sind einfach die Frauen, die sehr ein scheiß Leben führen und die wollen es jetzt einfach verändern auf irgendeine Art und Weise, die man eh nicht checkt. Aber im Endeffekt bedeutet Feminismus ja auch nur Gleichberechtigung. Ja. Wir wollen einfach eine Gesellschaft, wo wir alle gleichberechtigt sind und alle die gleichen Chancen haben. Mein Gott, so schlimm ist es doch gar nicht. Es ist eher sehr positiv. Und man merkt auch, dass dein Comedy-Programm immer politischer wird. Wie kam diese Entscheidung eigentlich dann zu sagen, hey, ich möchte jetzt auch mal an die Grenzen gehen?
Also ich habe irgendwann gemerkt, wenn ich auf Tour gegangen bin, ich habe ja relativ groß schon gestartet, also ich habe so 500er bis 1000er Sälen angefangen zu spielen, das ist ja schon echt groß. Und irgendwann dachte ich so, krass, da sitzen bei mir in den ersten Reihen, habe ich wahnsinnig junge Mädchen gehabt oft, die da saßen mit riesigen Augen und mich angeguckt haben und wirklich jedes Wort aufgesaugt haben. Die hatten einen leeren Rucksack dabei, den haben die mir so hingehalten und die haben alles, was ich gesagt habe, war für die Gold. Das haben die da reingepackt. Und dann habe ich erstmal diese Verantwortung gespürt, weil ich gedacht habe, okay, also wenn du deinen Rucksack schon mitgebracht hast, dann kann ich da ja jetzt auch mal was reintun. Und dann habe ich mich natürlich, auch weil ich älter wurde, ein bisschen mehr für Zusammenhänge interessiert und mehr dafür, Dinge zu hinterfragen, die Frauenrechte betreffen. Und dann fand ich es natürlich auch spannend zu gucken, okay, es ist ja total absurd, wie sehr zum Beispiel der weibliche Körper immer noch von der Gesetzgebung kontrolliert wird.
Toll.
Und wie absurd das noch war, zum Beispiel, als es diesen Paragraphen 219a gab, der eben die Werbung für Abtreibungen verboten hat und so. Und dann fand ich es halt spannend, da drin den Humor zu suchen, weil der natürlich dann viel klarer gezeigt hat, wie absurd das ist. Ne? Also wieso soll man wenn man die Werbung, also jemand, der einen Schwangerschaftsabbruch durchführt, der darf nicht Werbung machen damit, klar, aber das ist ja keine Werbung, wenn man Frauen informiert, weil wie dumm hält man uns denn?
Ja.
Und dann hatte ich so eine Nummer, dass ich so gespielt habe, ich wäre schwanger und würde beim Frauenarzt sitzen. Ja, ich freue mich so. Und dann sehe ich einen Flyer. Och, das ist ja toll, ein Angebot. Da gibt ja hier auch Abtreibung direkt. Und auch das mache ich ja auch noch. Also so das... Das fand ich dann einfach spannend und finde ich bis heute spannend, ja, zu gucken, wo liegt da der Humor. Ich würde jetzt nicht hingehen und sagen, oh, wo ist denn ein möglichst heikles Thema, da mache ich jetzt mal einen Witz zu, sondern ich finde es halt spannend, wo kann man dann eben diese Absurditäten aufdecken.
Ja, ich bin total dankbar darüber, wie du diese ganzen Sachen aufdeckst, weil ich hatte selbst eine Abtreibung und das war vor 2 Jahren und da war es auch immer noch schwer, Angebote zu finden. Also ich bin total auf unterschiedliche Seiten gegangen, mhm,
und dann
von Frauenärztinnen.
Kamst du auch, Entschuldigung, wenn ich dich unterbreche, mhm, kamst du auch auf diese Fake-Beratungsseiten?
Mein Gott, also diese Fake-Beratungsseiten habe ich nicht gesehen. Es waren nur so Kinderfotos und da ging es dann ganz kurz um Schwangerschaftsabbrüche, aber es ging dann eher dann auch so rüber zu, gehen Sie mal zum Frauenarzt, lassen Sie sich mal checken. Auf jeden Fall bin ich dann auch zum Frauenarzt gegangen, der hat mir dann auch gesagt, kommen Sie in 6 Wochen mal nochmal, dann haben wir auch nochmal Zeit. Lassen Sie sich das nochmal durch den Kopf gehen. Also,
ehrlich? Gott, das ist ja auch furchtbar.
Er hat mir Folsäure mitgegeben und meinte, nehmen Sie das mal. Auf jeden Fall Horror. Und da bin ich total dankbar, dass es Menschen gibt wie dich, die dann darüber Witze machen und auf eine lustige Art und Weise Menschen dann auch aufklären, weil sobald du anfängst, darüber zu sprechen, mhm, bei vielen kommt die Wand hoch. Das ist so, auf gar keinen Fall können wir jetzt darüber sprechen. Oh Gott, wie awkward. Und wenn du das einfach so aufbrichst, das kommt, glaube ich, auch dringt dann zu den richtigen Menschen durch. Wie entscheidet ihr euch eigentlich für die unterschiedlichen Themen? Jetzt zum Beispiel bei der neuen Sendung? Ja, bei der neuen Show. Es kommt jetzt eine neue Staffel
raus,
ja?
Genau. Also das ist unterschiedlich. Also wir haben, früher hatten wir ja sehr themenbasierte Sendungen immer, mhm, und mittlerweile sind wir ja eher aktueller unterwegs, aber wir haben natürlich immer Sachen, die uns so ein bisschen unter den Nägel brennen, wo wir, mhm, dann ein bisschen länger was vorbereiten oder sagen, da müssen wir mal einen Song zu machen oder, mhm, so. Aber das ist unterschiedlich. Manche Sachen kommen von mir, manche Sachen kommen von den AutorInnen. Das ist ja das Schöne an diesem Teamwork für die Sendung, dass es da eben ganz unterschiedliche Sachen gibt. Zum Beispiel hatten wir einmal in der Sendung ein Thema, das kannte ich vorher nicht. Das kam von Antonia, viele Grüße an Antonia, über X, was ist, wie diese X haben, also dass man so wie
so
eine
X, ich dachte X wie Twitter X.
Nein, nicht Twitter X, sondern diese, ich kannte das
Icky,
nicht.
Like,
das gibt mir ein Ick und ja, so. Ja. Und dann hat sie uns das erklärt und das fand ich so witzig. Und dann habe ich nur noch X gesehen überall. Und dann haben wir daraus zum Beispiel was gemacht. Dann haben wir so Umfragen im Team gemacht und so. Und wie war das andere nochmal? Es gibt ein Ick und das, was man dann gut findet, hieß irgendwie
das Redaktion?
Ein Wow oder ein Oh. Das gibt mir ein Oh oder so.
Das kenne ich gar nicht.
Oder haben wir das erfunden? Also ja, genau. Also es ist ganz unterschiedlich. Manchmal passiert es ja auch, dass irgendwas Aktuelles passiert, mhm, und wir sagen, krass, jetzt müssten wir eigentlich... Also als die Proteste im Iran so explodiert sind, mhm, haben wir gedacht, wir fragen jetzt einfach mal Annalena Baerbock an, ob wir da eine Schalte hin machen können. Natürlich, wir machen ja dauernd solche Anfragen und wissen ja immer, das passiert eh nicht. Und dann kam sofort aus dem Außenministerium, ja wann denn? Wir könnten das morgen machen. Und wir so, okay, alles klar. Nee, dann... Dann bereiten wir einen Text vor und dann machen wir einfach, vielleicht machen wir einfach die ganze Sendung zu dem Thema. Warum nicht?
Mega.
Also, und dann ist man natürlich da, sind wir Gott sei Dank dann so beweglich in diesem gewachsenen Team, dass man schnell reagieren kann. Aber das Schöne ist echt, dass wir eben ein sehr diverses Team haben. Also ich und mein Headwriter zum Beispiel und unsere Producerin, wir sind so die ältere Fraktion, mhm, und alle anderen sind wirklich sehr viel jünger. Also es gibt dann auch immer so sehr schöne Diskussionen. Ne? Entweder die Jüngeren kennen dann irgendjemanden nicht, wo wir sagen, sag mal, geht's noch? Oder wir sagen irgendwas, wo die Jüngeren dann sagen, geht's noch? Das sagt man nicht mehr. Wieso denn nicht? Und dann kommen wir uns richtig alt vor. Also es ist echt ein schönes, da kann man echt aus dem vollen Shop schöpfen.
Voll gut. Du hast jetzt gerade schon gesagt, als Comedienne bist du total angreifbar, du stehst alleine auf der Bühne und jetzt, wenn du auch noch über politische Themen sprichst, machst du dich ja noch angreifbarer. Wie gehst du damit um?
Ich lese das nicht.
Okay. Ja. Hast du eigentlich Angst, gecancelt zu werden, weil du dich auch mal zu weit aus dem Fenster lehnst? Weil das ja ernste Themen sind, also es sind ernste Themen. Und wenn du dann darüber Witze machst, dass Menschen dann so denken, oh, das ist ja total... Ja, unsensibel.
Also erstmal gecancelt werden gibt's ja nicht so richtig, finde ich.
Ja,
ne?
Das stimmt.
Also ja, es gibt natürlich viele Leute, die eine andere Ansicht haben zum Thema Abtreibung jetzt zum Beispiel.
Mhm.
Aber ich habe, und mir wird das ja auch oft gesagt, wow, bist du mutig, dass du das ansprichst und so. Aber ich mache das ja aus einer sehr bequemen Position. Ich habe... diese Sendung, ich habe diesen Sender im Rücken, ich habe dieses tolle Land im Rücken, in dem man sagen darf, was man möchte. Und da habe ich keine Angst davor, aber das kann sich auch ändern. Also es kann sich ja, und wir wissen ja, wie viele Menschen in diesem Land gewählt haben.
Ja.
Und da weiß ich auch, dass ich sehr deutlich von denen gesagt bekomme, du bist nicht mehr da, wenn wir an der Macht sind sozusagen. Und das ist ja auch ein Punkt, der für uns alle jetzt, die wir, weißt du, aus unseren Plüschsofas können wir beide uns den ganzen Tag von morgens bis abends können wir uns versichern, wie wahnsinnig liberal, weltoffen und feministisch wir sind. Aber wenn es dann darauf ankommt, dass die Gesellschaft, dass ein anderer Wind weht, dann werden wir gefragt sein. Und dann wird's spannend, wer von uns dann noch laut ist und wer sagt, weißt was? Also, ich glaube, ich ziehe mich jetzt in meinen, was weiß ich, Landsitz zurück und züchte Blumen oder so. Also, weißt du, was ich meine? Das ist ja,
ja
jetzt von meiner Position aus, diese ganzen Sachen zu machen, ist jetzt auch nicht so super schwer. Ich gehe nicht, klar gehen wir manchmal Risiken ein, indem wir uns auch mal mit dem Sender auseinandersetzen und sagen, boah, das Thema ist auch krass, aber es ist alles in einer engen Absprache. Wir gucken, wir prüfen alles, was wir machen. Geht durchs Justiziar-Ding da vom Sender, weil es gibt die Anwälte, die da drauf gucken. Wir machen schon ja auch, wenn wir solche Themen bearbeiten, soll das ja auch journalistisch richtig sein und so. Und ich will auch gar nicht Leute so krass vor den Kopf stoßen, dass die sagen, also die muss weg. Ne? Klar gibt es Leute, die das sagen und die...
Liebe also, Grüße gehen raus.
So, aber weißt du, was ich meine? Ich will gar nicht und das, ich will gar nicht auch so tiefe Gräben schaffen. Also ich will lieber die Menschen erreichen, die nicht verstehen, warum wir zum Beispiel gleiche Rechte für alle haben wollen, gleiche Rechte für jeden Menschen mit seinem Körper machen zu dürfen, was er oder sie will. Also mein Verstand, ich verstehe nicht, wieso man jemandem das abspricht. Also wieso habe ich das Recht, Dinge zu machen, so wie ich das will und der andere oder die eben nicht. Das ist für mich und gleichzeitig, was man ja auch in Amerika jetzt sieht, nein, das ist ja wegen Freedom und wir wollen hier unseren Freedom, aber dir geht's nicht um deinen Frieden, dir geht's ja nur darum, deine Privilegien zu behalten. So, und die soll kein anderer bekommen. Ja, ich hoffe, dass ich eben diese Denkweise eher, und das ist ja etwas, wovon ich überzeugt bin, dass das unsere Gesellschaft weiterbringt und unser Leben gut macht, auch für unsere Kinder und für die Zukunft, für alle. Und ich hoffe, dass man das eher durch ein Miteinander, durch einen Humor, durch einen so ein eben zusammen über Dinge lachen, hinbekommt, als zu sagen, okay, ich bin jetzt total radikal und jetzt fahre ich allen nur noch vor den Kopf, weil ich glaube, die nächsten 4 Jahre in diesem Land werden ja sehr entscheidend sein, wenn es denn 4 Jahre bleiben, wie die Zukunft weitergeht und was sich verändern wird. Und deswegen glaube ich, ist es auch wichtig zu sagen, bei allem Aktivismus und so zu gucken, dass wir uns irgendwo wieder treffen können, verbinden können. So.
Ja, finde ich auch. Und du sprichst ja sehr viel darüber eben auf Bühnen. Und ich finde, du triffst da genau den richtigen Punkt, wie du schon sagst. Du willst da ja auch nicht Menschen vergraulen und so weiter. Aber ich finde auch, weil ich war vor kurzem ja bei dir auch in der Show. Und Ich habe gemerkt, hinter den Kulissen sind die Menschen auch so toll eingestellt. Und was mir aufgefallen ist, aber auch erst da aufgefallen, weil ich es gemerkt habe, es gibt unglaublich viele Frauen bei dir am Set, hinter der Bühne. Mhm. Und ich habe mich gefragt, ist das etwas, worauf du achtest, dass da irgendwie so eine Ausgewogenheit ist? Hast du sowas wie eine Frauenquote? Wie stellst du Menschen ein?
Also wir gucken schon, dass wir immer jungen Frauen eine Chance geben.
Ja.
Also auch sich auszuprobieren. Wir haben immer eine junge Autorin, die dann für so 2 Wochen mitläuft, die vielleicht noch nicht so erfahren ist. Und ansonsten haben wir uns das jetzt nicht als Gesetz gegeben, dass wir nur Frauen einstellen oder dass nur Frauen an dieser Sendung arbeiten. Es arbeiten auch sehr, sehr gute Männer bei uns. Mhm. Ne? Das muss man jetzt vielleicht mal deutlich
sehr
sagen.
Sehr liebe Männer.
Ja, aber es ist natürlich auch so ein bisschen mit der Thematik und der Welt, die wir bespielen, ergibt sich dann natürlich, dass wir auch viele weibliche Themen suchen und Menschen suchen, die sich für diese Themen interessieren und die recherchieren. Mhm. Und wenn wir jetzt ein Stück über die Pille machen, dann ist es schon schlauer, wenn eine Frau das recherchiert, alles.
Verständlich.
So. Ja.
Oder wenn wir über eine Abtreibung sprechen oder über eine Schwangerschaft.
Zum Beispiel.
Ja, total verständlich. Also ich finde das richtig cool und wieso ich das so sehr bemerkt habe, ist, weil es normalerweise nicht so ist. Also man ist an einem Set und meistens sind da doch eher Männer und Stylistin, Herrn Make-up ist weiblich, alle weiteren sind dann doch männlich. Mhm. Und das ist auch in der Musikbranche nach wie vor so. Und das stört mich immer so sehr, selbst bei Künstlerinnen, die ultrafeministisch sind nach außen. Mhm. Meistens ist alles Weitere, was so im Backend passiert, dann doch eher männlich.
Ja, ich meine, weil die Struktur ist ja immer noch so, wie sie ist. Ne? Also es gibt immer noch an den entscheidenden Entscheiderpositionen eben mehr Männer als Frauen. Und das ist, glaube ich, auch so eine Schwelle, die man, wo es ja immer so eine Quotendiskussion gibt, ne? Setzt man sich selber eine Quote oder muss die sozusagen vom Staat bestimmt werden? Und es gibt ja so eine Berechnung, wenn man jetzt alles weiterlaufen lassen würde, dann gäbe es eine komplette Gleichberechtigung, weil es entwickelt sich ja, die Gesellschaft entwickelt sich und man kann ja auch die Frauen nicht aufhalten, so. Dann wären wir gleichberechtigt in, weiß ich nicht, wie viel, 100 Jahren, 100, 200, keine Ahnung, sowas. Und da muss man dann schon sagen, dann ist vielleicht hier und da auch mal eine Quote gar nicht so schlecht. Ne? Es ist ja auch wie überall, also wenn man dann nicht jemanden hat, der das macht, der dann so ein bisschen eine Vorbildfunktion hat und dann auch das einfach mal so durchdrückt, dann ist es total schwer zu sagen, ja, wir brauchen mehr Frauen, aber es kommen ja keine. Ja, weil ihr dann natürlich, also man muss ja den Raum auch schaffen und man muss, keine Ahnung, ich wäre auch nicht selber auf die Idee gekommen, Comedy zu machen, wenn ich nicht Anke Engelke gesehen hätte. Mm. Oder wenn ich Gabi Köster auf der Bühne nicht gesehen hätte. Da hätte ich nicht irgendwie gefragt, ey, können Sie mir mal ein Mikro geben? Stimmt. Ich würde super gerne mal hier so Witze vor jemandem erzählen, weil ich habe als Kind war immer gedacht, das ist ein männlicher Job.
Ja.
Das machen Frauen nicht. Das können nur Männer, dieses witzig sein. Und Frauen sind die helfen beim Witz machen. Mhm. Weißt du, die sind so, die Hinleitung zum Witz sind oder die dann am Ende so betröppelt in die Kamera gucken.
Das total. Oder über die Witze gemacht werden.
Ja.
Im Endeffekt.
Also man braucht immer diese Vorbilder, glaube ich, und auch in so Führungspositionen, wie es ja immer so schön heißt, ist es auch so, dass, also ich habe jetzt letzte Woche noch gelesen, dass es totale, irgendwie super wenig Chirurginnen gibt, weil es so bestimmte Auflagen gibt, dass wenn eine Frau, eine Chirurgin schwanger wird, dann darf die sofort nicht mehr operieren. Dabei gäbe es eigentlich ganz viele Operationen, die man machen kann als Schwangere, weil es nicht gefährlich ist. Weil es eigentlich nur gefährlich, glaube ich, wenn Röntgenstrahlen oder mit gewissen Substanzen. Und jetzt gibt es halt Menschen, die sagen, hey, lass doch einfach mal sagen, was irgendwie sicher wäre und was nicht. Also es gibt ja immer noch so ein altes Ding, dass man sagt, okay, alle, die schwanger sind, müssen jetzt irgendwie so und so lange Berufsverbot haben. Das ist ja dann auch, wenn du so eine Facharztausbildung machst, ist das ja wahnsinnig hinderlich. Ne?
Ja, stimmt. Also es ist auf jeden Fall ein strukturelles Problem. Und wenn wir schon über Schwangerschaften sprechen, ich frage mich, ob sich dein Blick verändert hat, seitdem du Mutter wurdest, auch so, wenn es um Feminismus geht?
Ja, total. Mhm. Also so sehr, dass ja auch jetzt in meiner Show bei Jesus geht so viel um dieses Muttersein und meine Erfahrungen damit, weil es das Krasseste ist, was ich je gemacht habe. Und ich finde es total witzig, wie ich aber vorher gesagt habe, ja, aber ich werde dann nicht so ein Programm machen, wo es da voll viel darum geht. Weil das ist ja irgendwie, das interessiert ja keinen. Und mich vorher sozusagen schon entschuldige, dass ich ja eventuell dann ein bisschen darüber reden könnte. Und im Nachhinein muss ich sagen, das ist einfach das Krasseste, was mir je passiert ist. Und ich merke, wie sowieso dieses Thema Reproduktion ein sehr, also wie sehr der Druck auf Frauen da ausgeübt wird von der Gesellschaft, ne? Auf Frauen, die sich entscheiden, ein Kind nicht zu bekommen,
ja.
Aber auch auf Frauen, die sich entscheiden, ein Kind zu bekommen. Also ja. Wie du dich entscheidest, es ist falsch, weil du die Entscheidung selber hast. Mhm. Sobald du schwanger bist, bist du wie so öffentlich zugänglich, also so, als wärst du so ein politisches Gut, so als könnte die Gesellschaft über dich jetzt entscheiden, weil du jetzt einen neuen Bürger beherbergst sozusagen.
In deinem Körper.
Genau, weil ich kenne ja die Situation, dass ich für Dinge, die ich sage, Kommentare bekomme, die nicht gerade frauenfreundlich sind, ja. Und ich habe so ein bisschen gedacht, wenn ich schwanger bin, dann ist doch, da kommt doch nur noch Liebe auf mich zu. Dann sind doch die Leute wahnsinnig. Ich bin doch dann sowas wie eine Heilige. Aber wie sehr es Leute aufgeregt hat, dass ich schwanger auf der Bühne stand.
Echt?
Dass ich eine Show gemacht habe. Und das Witzige war, es sind so viele Hate-Kommentare gekommen, dass wir die in der Redaktion, damals haben wir die Sendung gemacht, haben wir die durchgelesen und haben uns kaputt gelacht, wie absurd diese, erstmal, dass ich überhaupt schwanger war. Viel zu alt. Ich wäre viel zu alt gewesen. Wie kann man so alt? Warum hat die nicht abgetrieben?
What?
Die soll zu Hause bleiben. Wie fett die geworden ist. Es war hilarious, wirklich. Wir haben uns totgelacht. Und was ich dann gemacht habe, war einfach, ich habe eine komplette Strecke, habe ich wie so eine Königin auf so einem Thron gesessen und habe diese Kommentare verlesen.
Geil.
Und die besten Kommentare erzähle ich auch jeden Abend auf der Bühne. Also ich habe quasi diese ganzen Hate-Kommentare zu Geld gemacht. Für mich. Und das gefällt mir irgendwie sehr.
Liebe
also,
ich. Richtig
das
gut.
Ist schon, da offenbart sich ein Frauenhass in der Gesellschaft, der wirklich mittlerweile auch einfach mit Klarnamen aus dem im Netz rausposaunt wird. Und gleichzeitig habe ich auch diesen Druck einfach gemerkt, perfekt sein zu müssen. Also dieses, dass man abliefern muss, dass man halt, also was Instagram für einen Riesendruck macht auf Mütter, ist unglaublich, weil ich schon vor der Geburt gesehen habe, erstmal, wie ich als Schwangere auszusehen habe, also mein Körperideal als Schwangere, das gibt's ja auch. Da gibt's, man will ja belly only pregnant sein, du willst ja nicht, ich war zum Beispiel ass only pregnant, ich hatte sehr viel ass plötzlich, ich wusste gar nicht, was Baby mit ass wollte, aber
okay.
Man soll ja nur am Bauch schwanger sein, weil es ist das sexy schwanger. Weißt du, wenn man nur am Bauch schwanger
dass
ist.
Dass man von hinten gar nicht sieht, dass du schwanger
genau,
bist.
Genau, das war auch, das wow. Ist auch so ein Trend gewesen. Da kam immer so ein Sound, you don't know I'm pregnant, before I turn around. Und dann haben sich die Frauen immer so umgedreht. Und dann sah man erst, dass sie schwanger ist, weil von hinten ist sie super dünn. Und die meisten Frauen sind halt nicht nur am Bauch schwanger, weil man ist auch ein bisschen an den Armen
natürlich.
Schwanger und man ist auch ein bisschen an den Knöcheln schwanger und man ist auch ein bisschen im Gesicht schwanger. Erstmal damit ging's los und dann halt auch, ich habe ja immer gedacht, so Wochenbett, das wäre so eine gemütliche Zeit eben. Netflix gucken ein bisschen, endlich mal ein paar Bücher lesen und so. Und dann sein Meal Prep machen im Wochenbett für sich und dann auch für das Baby, was man als fürs Baby für Meal Prep machen muss. Dann kriege ich dauernd so Sachen angezeigt. In der so und so vielten Woche ist es sehr wichtig, dass das Baby jetzt so Sensory Play macht. Weißt du, dass das so jetzt mit Wasser, mit matschigen Sachen so in Berührung kommt. Dann werden mir so Sachen angeboten bei Instagram, wo du denkst, das ist nicht euer Ernst. Mir wurde eine Eincremematte angeboten. Ein Stück Plastik mit so Nüpsis, wo das Baby so mit Creme drauf cremen kann, weil damit
was?
Es seine, ja. Und wenn du nicht aufpasst, dann klickst du auf irgendwas, wo du so ein Abo machst. Und dann kriegst du für jede Woche, dass dein Kind, weißt du, wo dann irgendwas wächst im Gehirn, kannst du dem dann das spezielle Spielzeug geben, damit das, also das macht ja auch gleichzeitig einen Druck. Wenn du das nicht machst, wirst du ein sehr dummes, sehr, sehr unschlaues Kind bekommen, wo man denkt, ich kann nicht mehr, oh Gott, ich habe 5 Wochen verpasst, in denen sich, weiß ich nicht, welche Synapse verkapselt hat und dann habe ich irgendwann so gedacht, boah, ich glaube, vielleicht will ich auch gar kein schlaues Kind, vielleicht will ich einfach so ein durchschnittlich, vielleicht die schlauen Kinder Nerven brauche, ich will so ein normal dummes Kind.
Ja, Na, ich kann mir vorstellen, man hat eigentlich durchaus die ganze Zeit ein schlechtes Gewissen, ja, weil du wirst keinem und nichts wirst du gerecht als Frau in dieser Gesellschaft.
Ja.
Und natürlich hat man da nochmal einen sehr speziellen Blick drauf, wenn man Mutter wird, weil dann wird es dir einfach vor der Nase gezeigt, Frau zu sein ist extrem schwer. Und weißt du, was ich auch jetzt gelesen habe, also die Geburtenquote geht ja immer weiter runter und man sagt, ja, unterbevölkert, vor allem hier in Japan, in Deutschland, wir müssen mehr Kinder bekommen. Das ist ja auch sowas von der AfD, die sagen ja auch die ganze Zeit, mehr Frauen müssen mehr Kinder bekommen. Ich denke mir so, what the fuck?
Ja, das ist ja dieses Fachkräfte machen wir selber.
Ja, genau.
Genau.
What the fuck? Mhm. Und ich frage mir, was sollen wir Frauen uns noch anhören? Jetzt sind wir eure Gebärmaschinen. Also ja, waren wir schon immer, aber jetzt bekommen wir es auch noch von einer fucking Partei gesagt die ganze Zeit. Was soll das bitte?
Ja.
Also das verschärft meinen Blick in die Richtung vom Feminismus auch nochmal, dass ich das Gefühl habe, da muss man jetzt auch nochmal kämpfen. Also auch wenn man sich jetzt entscheidet, dagegen zu gehen, dann muss man sich auch entscheiden, dagegen zu gehen. Weißt du, was ich meine?
Ja.
Es ist irgendwie immer so ein starker Druck auf allen Frauen und egal in welchem Alter, egal in welcher Lebenslage. Ja. Like, what the fuck?
Das stimmt, aber ich finde, es gibt jetzt auch immer mehr Frauen, wo man eben mehr Frauen, die ihre Plattformen haben, um sich zu zeigen, um ihre Themen, um ihre Inhalte zu verbreiten.
Ja.
Und am Ende muss man ja auch sagen, wir sind mehr. Es gibt mehr Frauen als Männer.
Ja, das gibt es, aber immer noch von den Privilegien her
natürlich,
hat man das Gefühl, das wird einem eher so angezogen.
Absolut, ja.
Anyways, du hast ein Buch geschrieben, Es kann nur eine geben, finde ich ja auch entzückend aus Gründen, King James Sixth Bottle. Aber da geht es auf jeden Fall um das Konkurrenzdenken, Medien vor allem, die spielen Frauen gegeneinander aus.
Ja.
Und wie du auch schon gesagt hast, in der Comedy-Branche hat man dann das Gefühl, wenn eine Frau schon da ist, wird es wahrscheinlich nicht noch eine zweite geben. Was meinst du, wie kann man sich von so einem Konkurrenzdenken befreien?
Also ich habe ja, für mich war so ein Auslöser auch, dass ich dann, irgendwann habe ich mal einen Kollegen getroffen von früher, also auch Komiker. Wir haben so ungefähr zusammen angefangen, hatten uns aber super lange nicht gesehen und dann hat er gesagt, Mensch, ey, bei dir läuft's ja mittlerweile voll super und große Hallen und der war, hat sich wirklich für mich gefreut, ne? Netter Typ auch. Und dann meinte er, Mensch, ey, das ist ja so abgegangen bei dir, Mann, da muss man aber auch wirklich sagen, da hast du auch echt Glück gehabt, ne? Und dann war ich so, ja, bestimmt auch, aber was meinst du genau? Und dann meinte er, ja, da hast du ja Glück gehabt, dass da in dem Moment keine andere Frau war. Ich so, ja, stimmt, da hätten, weil man muss sich ja immer entscheiden als Frau, ne? Das ist ja klar, man muss ja, wenn man eine lustige Frau gesehen hat, dann darf man auf keinen Fall noch eine zweite, will man dann gar nicht sehen, weil dann weiß man ja, da explodiert einem der Schädel. Und dann dachte ich so, aber es gibt so krass viele Beispiele, wie einem einfach immer auch so als junges Mädchen wird man doch manchmal so gewarnt vor Frauen. Kennst du das auch? Das ist so, boah, vor der und der musst du dich in Acht nehmen.
Ja, doch.
Das ist eine ganz falsche Schlange.
Ja, doch.
Boah, und die, da musst du mal, boah, pass mal auf. Und das ist ja so diese, da hat mir mal eine Therapeutin gesagt, es gibt halt für, auch in Geschichten für Kinder und vor allen Dingen für Mädchen, oder gab es vor allen Dingen früher, wenig Geschichten, wo Frauen Verbündete sind. Also zum Beispiel in so alten Märchen. Da gibt es immer die eine schöne, wunderschöne Prinzessin, die allein auf der Welt ist. Und alle anderen Frauen, die vorkommen in dem Märchen, sind entweder die böse Stiefmutter.
Die wollen sie umbringen.
Oder sind die Hexe. Aber andere gibt es nicht. Und man will am liebsten eben diese schöne Prinzessin sein, die dann vom Prinzen gerettet werden muss und so auch keine eigene Eigenschaft haben. So, ich weiß noch, als Kind, wenn man mich gefragt hat, so, welche Prinzessin wärst du gerne? Ja, ich wäre gern Dornröschen. Ja, warum? Weil Dornröschen ist ja das dümmste Stück gewesen, wenn man sich die Geschichte vorliest, weißt du, wenn man da so drüber nachdenkt.
Nur geschlafen,
nur
bis
gepennt,
sie endlich wach geküsst wurde.
Bis da einer vorbeigekommen ist oder also diese Geschichten, die so, ja, die auch die, in der es immer nur diese eine einzige, es kann immer nur eine geben, die eine, die schönste, die beste, das ist die Auserwählte. So, und die und die Vielfalt in den vielfältigen Charakteren und so, die liegt dann bei den Männern, ne? Die liegt dann eben auch bei den Schlümpfen zum Beispiel. Es gibt eine Schlumpfine und es gibt wahnsinnig viele Schlümpfe und die sind auch noch alle unterschiedlich und die sind so unterschiedlich. Jeder von denen hat auch ein bestimmtes Talent. Der kann was gut oder hat eine bestimmte Eigenschaft, eine Charaktereigenschaft, die auch noch seinen Namen ihm gibt. Und Schlumpfine hat nicht mal Namen. Die ist ja einfach nur
Schlumpfine.
Schlumpfine.
Krass, wie so Mensch. Sie ist einfach Menschi und alle anderen
Menschin.
Sind so Menschen. Sie ist
genau. Aber das ist mir natürlich als Kind auch nicht aufgefallen, ne?
Ja.
Oder auch so, was wir früher gehört haben hier, TKKG und so. Immer die eine, die coolen Jungs, die Fälle gelöst haben und dann immer Gabi, die Tochter vom Polizisten, die dann immer, wenn es gefährlich wurde, musste sie nach Hause. Ja.
These boots are made for walking. Und zwar ganz besondere Boots. Falls ihr Copenhagen Studios noch nicht kennt, dann erzähle ich euch mal was von denen. Denn die bringen zeitlose Styles mit hoher Qualität und einem skandinavischen, minimalistischen Design auf die Straßen und auch an meine Füße. Hoffentlich auch an eure. Sie passen ehrlich gesagt zu allen Anlässen, dadurch, dass sie auch so minimalistisch designt sind. Perfekt fürs Büro. Danach zum Date oder zum Ausgehen. Tatsächlich ziehe ich auch gerne Copenhagen Studios an, wenn ich mal tanzen gehe, weil sie so bequem sind und stylisch. Und ich finde auch, sie werten jedes Outfit auf. Die Schuhe werden zu 100% in Europa hergestellt und durch die hohe Qualität begleiten sie dich auch über mehrere Jahre. Und dieses zeitlose Design, naja, das kommt halt auch nie aus der Mode. Und es ist so ein absoluter Powerschuh. Wir haben natürlich auch für euch, für unsere ZuhörerInnen, ein Rabattcode. Und zwar bekommt ihr 15% Rabatt mit dem Code G-Spot. Alles groß geschrieben, G-S-P-O-T, unter copenhagenstudios.com. Also schnell sein lohnt sich, denn dieser Code ist bis zum 7.5.2025 gültig. Schaut jetzt vorbei. Alle Infos findet ihr wie immer in den Shownotes.
Werbung Ende.
Was meinst du aber, wie kann man so ein Konkurrenzdenken, weil wir das ja schon fast einprogrammiert bekommen, wie kann man das loswerden?
Also erstmal muss man sich da, glaube ich, befreien von, dass man ja selber, wenn man sich vergleicht, und das ist ja auch, wie das man ja wieder beim Thema Instagram, dass man sich, wenn man sich vergleicht, dass man eigentlich nur negative Gedanken bekommt, ne? Dass man ja auch nur verlieren kann in diesen, vor allen Dingen bei Instagram, in diesen vielen Vergleichen. Aber ich glaube, indem man einfach sich bewusst macht, dass es genug Räume gibt für alle, indem man natürlich auch den Platz schaffen kann, indem Menschen, die das können, den Platz auch schaffen und Sichtbarkeiten schaffen für Frauen und zeigen auch, wie vielfältig wir sind, wie viele unterschiedliche Charaktere und Talente wir haben. Denn wir kommen ja in allen Größen und Farben daher. Und ich glaube, dass man selber ja auch wahnsinnig viel lernen kann von diesem, weil ich finde auch so ein bisschen Konkurrenz ist ja nicht schlecht. Also man kann sich ja auch ein bisschen von den Männern abgucken.
Klar.
Ne? Wenn Männer so konkurrieren in ihrem Job oder so, dann tauschen die erstmal Nummern aus. Und dann gucken die erstmal, wo können wir denn vielleicht was zusammen machen? Mhm. Vielleicht wird es dann ja spannend.
Mhm.
Und das ist was, wo wir Frauen das uns ja auch super abgucken können. Und ich finde, das ist ja mittlerweile auch, gibt es ja eine echt eine gute Vernetzung auch unter Frauen. Die könnte immer noch besser sein, finde ich. Auch so, was Karrieresachen angeht. Ich glaube, da sind Männer nach wie vor auch in unserer Branche viel schneller, auch viel mehr auf so Erfolg und Karrieresprung und sowas. Da sind die viel schneller, verbünden sich, die gründen eine Firma zusammen, dann gründen sie noch mit dem eine Firma und haben die gar keinen, also das macht man so, damit man halt mehr Geld verdient mit allem und sowas. Ne? Und das ist, glaube ich, auch was, wo Frauen so ein bisschen, nee, also ich werde schon, dass sie alle denken, dass ich das also super gerne aus meinem eigenen Antrieb mache, weil ich einfach die Welt verbessern will. Und das ist auch was, wo man vielleicht auch ein bisschen so pragmatischer denken muss. Wo kann man sich denn verbinden? Und vielleicht ist ja auch eine Konkurrenz immer etwas, was einen so ein bisschen anstachelt, auch noch besser zu sein. Also vielleicht sollte man das auch gar nicht komplett abstellen.
Ja, vollkommen. Und ich habe auch gemerkt, wenn ich mich mit Frauen verbinde, mit Frauen Zeit verbringe, geht es mir persönlich auch besser. Es ist einfach, ja, etwas, was mein Leben bereichert. Und man muss es für sich auch als Vorteil erkennen, dass wenn man zu anderen Frauen steht, von denen auch vielleicht lernt, das auch zulässt, dass man einfach ein schöneres Leben hat. Und das wollen wir im Endeffekt alle. Wir wollen alle einfach ein schöneres Leben haben. Und wenn man alleine an seine Ziele kommt, ich weiß es nicht, an der Spitze da alleine zu sitzen, ist, glaube ich, dann auch nicht so geil.
Glaube ich auch. Und ich meine, wenn man wenn man mehr Räume schafft und es mehr Frauen gibt an allen Stellen, dann profitiert man natürlich auch selber, ja. Also ja. Je mehr Platz es auch für ältere Frauen zum Beispiel gibt in den Medien, im Fernsehen, Geschichten von älteren Frauen und so, dann profitieren wir auch alle im Alter davon.
Ja, definitiv. Also man schafft damit dann ja auch so nachhaltige, langfristige Dinge. Nochmal kurz zu deinem Buch, da hast du nämlich Humor als Kapital genannt. Mhm. Wie meinst du das?
Also es ist ja auch eine Macht, ne? Ja. Humor ist ja eine totale Macht. Und mein Kapital ist es natürlich, ich mache damit natürlich meine, das ist ja mein Beruf. Und es ist halt auch eine sehr männliche Branche eigentlich, ne? Also es ist ja so ein Humor bei Männern wird ja anders ausgelegt als Humor bei Frauen zum Beispiel. Also es ist jetzt nicht, in meiner Branche ist es vom Vorteil der Humor, aber wenn man zum Beispiel irgendwo im Büro arbeitet und man ist eine ganz witzige Mitarbeiterin, dann wird einem das als Frau eher schlecht ausgelegt und der Mann ist dann, ach Mensch, das ist ja ein cooler Typ, der macht ja die gute Arbeit und ist dann auch noch so gut drauf. Und bei Frauen ist es dann eher so, die kann ja nicht richtig arbeiten, wenn die hier noch die ganze Zeit Witze macht. Ne? Das wird also tatsächlich so unterbewusst wird es einem immer anders ausgelegt. Und ich glaube auch, dass sowieso Humor ein totales Kapital ist im Sinne der Gesellschaftsentwicklung. Also wenn man eben, wie du das ja am Anfang auch so schön gesagt hast, mit Humor so kann man so verbinden und so entwaffnen und so viele Menschen auch erreichen, wenn der Humor halt nicht destruktiv ist. Also wenn ich mich erhöhe über Leute sinnlos, dann bringt es natürlich nichts. Und deswegen, ja, je heikler das Thema, desto besser muss einfach der Witz sein.
Ja. Kann ich nachvollziehen. Und ich finde auch so, mit Humor nach oben zu treten, ist dann auch etwas, was man darf und was man kann. Und wie du sagst, sich so mit Humor über andere zu stellen, ist dann etwas, was einfach nicht geht.
Ja.
Kannst du dich vielleicht an Momente erinnern, wo Frausein eher ein Nachteil war?
Meinst du jetzt in meiner Karriere?
Generell. Was du so gleich benennen könntest.
Also in der Karriere auf jeden Fall bei allen möglichen Gehaltsverhandlungen oder bei Sachen, das möchte ich nicht machen, das möchte ich nicht, das will ich nicht.
Boundaries.
Grenzen setzen, ganz krass, also ganz banal beim Dreh, habe ich schon ganz früh gesagt, ich will nichts in Hotpants machen und ich will nichts oben ohne machen und so weiter. Und dann irgendwie eine große Produktion. Und dann war der Witz, dass ich unter der Sonnenbank gelegen habe und halt total verbrannt bin. Und vorher hatte ich schon eben gesagt, weil ich schon gewusst habe, aha, da kommt sowas mit Sonnenbank, ich mache nichts irgendwie ohne Klamotten. Ne? Und dann war es dann am Set so, ja natürlich im Bikini, sonst funktioniert ja der Witz nicht. Und ich sage, nein, mache ich nicht. Und dann kriegst du natürlich dieses, oh, jetzt fängt sie so an. Also jetzt ist sie so schwierig. Entschuldigung, die ganze Produktion steht hier still. So, ja, aber das mache ich nicht. Und dann so Agentur angerufen, mich soll mir jetzt sehen will. Also richtig so, ne? So eine Situation hatte ich auch, auf jeden Fall. Diese Situation habe ich natürlich jetzt nicht mehr.
Ja, ja.
Aber am Anfang so dieses, auch geschützt zu werden als Frau, ne? Also zum Beispiel auch Veranstaltungen, wo das Publikum total besoffen ist, wo ich rausgehe als junge Frau auf die Bühne und meine Witze mache und Leute Sachen auf mich werfen.
What the fuck?
Oder rufen, eben ausziehen und blas mir ein und weiß ich nicht was, während ich so meine Witze aufsage. Also sowas ist auf jeden Fall ein Nachteil.
Das
auf
macht
jeden
mich
Fall.
So sauer, das zu hören, wirklich. Ey, tut mir leid. Aber ja, ich glaube, da bist du nicht die einzige Frau, die diese Erfahrungen dann machen musste.
Also genau. Und da ist natürlich auch, gerade wenn man so als junge Frau alleine unterwegs ist und man ist so der Zugang zur Bühne und Backstage ist natürlich auch oft einfach easy und sowas. Also da kenne ich auch Geschichten von Kolleginnen. Es gibt ja auch Künstlerwohnungen über Theatern, wo dann quasi der Veranstalter selber stellt die Wohnung zur Verfügung, in der man dann übernachtet. Du hast ja auch keine andere Möglichkeit. Also willst du dir ein Hotelzimmer selber leisten von irgendwie 200 Euro am Abend oder wie willst du das machen? Also da gibt's auch Situationen, die ich von Kolleginnen kenne, die nicht so schön waren. Und natürlich habe ich auch solche Sachen erlebt, wo man dann auch, wo es dann auch die Momente gibt, wo man so ein bisschen unsichtbar wurde. Also ich habe ja früher nur mit Männern auf der Bühne gespielt und da waren wirklich tolle Supermänner dabei, muss ich wirklich auch mal sagen, die mich echt an die Hand genommen haben und mir Sachen gezeigt haben, die gesagt haben, hey, mach lieber das nicht und mach lieber das nicht. Ich weiß noch, vor meinem ersten Auftritt wollte ich unbedingt einen Kölsch trinken, damit ich locker werde. So, und da hat damals Knacki Deuser, der den Nightwatch moderiert hat, zu mir gesagt, niemals darfst du das anfangen, dass du vor einem Auftritt auch nur einen Schluck Alkohol trinkst. Wenn du dir das angewöhnst, dann ist deine Karriere ganz schnell wieder vorbei. Okay, und das ist mir so richtig im Kopf geblieben. Aber nicht nur das, ne? Also, aber ich war auch in so Situationen, wo man dann nach der Show halt Aftershow-Situationen und wo die Jungs dann mit, weiß ich nicht, was für Frauen dann da rumgemacht haben, was ja auch völlig okay war. Nur wenn ich dann bei der nächsten Veranstaltung ihre Frauen, ihre Kinder kennengelernt habe, war das so,
ey.
Ach so, krass. Und dann ist man so zu so einem, man war dann so egal, weil es ist ja klar, dass man dann nichts sagt. Und das hat mir immer so eine ganz blöde Rolle gegeben.
Gab es denn auch Situationen, wo es mal ein Vorteil war, dass du eine Frau bist?
Ja, wenn ich den Platz bekommen habe, den die Frau bekommen hat, ne? Krass. Also wenn ich dann, also es gab ja auch eine Zeit, da war ich die Frau, die überall war und dadurch natürlich keine andere mehr da war. Nee, wir haben schon eine Frau, du bist auch ganz okay lustig, aber da ist ja schon die Caro jetzt. Also ich habe ja auch ganz viele Stellen besetzt, die dann, wo ich dann sozusagen ganz viele mit unsichtbar gemacht habe wieder.
Verrückt, auch dass man das jetzt so als allerersten Vorteil so rauspicken kann, oder? Ich frage mich nämlich auch, wo ist es für mich ein Vorteil, eine Frau zu sein? Es war sehr interessant zu hören, was Annalena Baerbock dazu gesagt hat, die war auch hier. Ach, und schön. Sie meinte, man ist halt schon so die Störung im System. Man ist halt schon das, wie so ein Fremdkörper. Mhm. Und dann fällt es einem auch leichter, eine Veränderung zu machen, weil man ist eh schon die Störung. Also kann man diese Störung noch ein bisschen weiter treiben.
Ja, stimmt.
Und das sehe ich eigentlich genauso. So, wenn man irgendwo aufploppt, schon als ja hier der Fremdkörper, der hier eigentlich gar nicht reinpasst, dann kann man sich noch weiter rauslehnen und man kann noch mehr Veränderungen starten.
Ja, ich bin ja eh schon, ihr guckt mich ja eh schon alle an. So.
Genau, genau. Stimmt. Und das dann auch zu seinem Vorteil zu nutzen. Was meinst du, brauchen wir als Gesellschaft für mehr Gleichberechtigung? Eine sehr große Frage.
Oh ja, das ist wirklich eine große Frage. Ich glaube, wir brauchen mehr Frauen an den entscheidenden Positionen.
Ja.
Also ich glaube nicht, dass man für eine Gesellschaft entscheiden kann, ohne dass alle auch eine Stimme bekommen. So. Und ich glaube auch nicht, dass wir uns als Gesellschaft weiterentwickeln können zum Positiven, wenn wir einfach diese Stimmen alle ignorieren. Und ich habe ja immer so das Gefühl, wir haben schon so viel erreicht im Feminismus, wir gehen jetzt auch keinen Schritt zurück. Aber bei dem, was gerade alles so passiert, was ja auch in Amerika passiert, dieses Überrolltwerden von vielen Dingen, die jetzt so rückschrittig passieren, dass man so das Gefühl hat, oh, ich bin total überfordert, ich weiß überhaupt nicht, was ich jetzt machen kann. Aber ich glaube, man darf auch nie vergessen, dass man bei allem, was da passiert, ist man nicht untätig. Also man ist, uns sind nicht die Hände gebunden. Wir können alle ja etwas dazu beitragen, dass sich die Welt verändert. Wir haben immer noch eine Stimme, wir können immer noch wählen. Und wir können immer noch in unseren Communities Menschen sichtbar machen und Narrative verbreiten. Und ich glaube, es ist jetzt total wichtig, dass man nicht das Gefühl hat, man ist jetzt total hilflos und jetzt passiert ja sowieso, was passiert.
Ja, und ich finde, man sollte auch darauf achten, dass es intersektional passiert. Also es soll kein weißer Feminismus sein, sondern wir alle uns alle gegenseitig empowern. Ansonsten ist es auch keine langfristige, gute Veränderung.
Ja.
Wie meinst du, schaffst du es, Frauen langfristig zu empowern? Unter anderem natürlich auch durch die Jobs, die du erstellst. Oder generell, was würdest du sagen?
Also ich kann halt meine Reichweite nutzen, ich kann meine Plattform nutzen, ich kann meine Bühne immer wieder anbieten. Also das habe ich ja auch schon oft gemacht, dass auf meiner Tour ich Leute mitnehme. Da habe ich aber auch schon ein paar lustige Männer mitgenommen. Das sind ja, die gibt es anscheinend ja auch. Und das sind ja Möglichkeiten, wo man den eigenen Raum einfach ein bisschen aufmachen kann, um so Spotlights zu setzen. Aber ich finde auch im Privaten so, also gerade wenn ich jetzt so diese Wochenbetterfahrung, die ich hinter mir habe, wie schön das war, dass wie meine Freundin, meine Tanten, meine Mutter, diese vielen Frauen in meiner Umgebung, die mich so krass aufgefangen haben, die mit mir ihre Tipps geteilt haben, ihre Schmerzen auch geteilt haben, aber so dieses das nicht so hinnehmen, dass das alles ja schon normal ist, dass die Frauen das alles so machen, sondern und sehr guter Tipp ist zum Beispiel, wenn man jetzt eine Freundin hat im Wochenbett und man will das Baby besuchen gehen sozusagen, man hilft der jetzt nicht unbedingt, wenn man mal das Baby wickelt, sondern man hilft vielleicht ein bisschen mehr, wenn man was zu essen mitbringt. Das wäre total geil, so eine gekochte Mahlzeit, das ist total super.
Oder wenn dich jemand unterstützt, auch beim Haushalt, oder? So ein bisschen aufräumen, denke ich mir auch.
Aber kann bitte jemand einfach nur die Wäsche machen, ich habe keine Unterhose mehr. Ja, verstehe solche Situationen sind ja dann plötzlich. Oder einfach, dass man so selber guckt, auch im Umfeld, wo sind denn meine Leute? Also wie geht's eigentlich meinen Leuten? Ich meine, ich sag das jetzt so und meine Leute werden jetzt sagen, ja, wann meldest du dich denn mal? Aber ich glaube, das ist auch was total wichtig ist, dass man immer so guckt, wo sind denn meine Leute? Wie geht's denen denn gerade? Weiß ich das eigentlich? Also geht's gerade allen gut? Kann man irgendwo mal kurz zuhören vielleicht oder braucht jemand was? Und das finde ich auch total wichtig, also dass man sich gegenseitig, ich habe auch in der ganzen ersten Babyphase, ich hatte mit meiner Freundin Katrin, Grüße gehen raus, wir haben unsere WhatsApp-Chats sind so krank, also wirklich, wir haben alles, was die Geburt hervorgebracht hat, haben wir abfotografiert, uns gegenseitig geschickt. Ich habe quasi ihre Gebärmutter von innen gesehen und so. Also es war alles auch so befreiend, das ist genauso, ihr genauso ging wie mir und diese Schmerzen zu teilen und so, aber auch wie witzige Sachen die Kinder machen und so. Also ich glaube, es ist auch so wichtig, dass man sich so im Privaten auch weiter hochhält.
Und sich unterstützt und auch so ein bisschen hochzieht, ne? Ja, das Gefühl habe ich auch. Was wünschst du dir denn von deinen ZuschauerInnen? Was sollen sie fühlen, was sollen sie sehen, wenn sie deine Show sehen?
Also ich wünsche mir von meinen ZuschauerInnen auf jeden Fall, dass sie einschalten. Und dass sie weiterhin so euphorisch mitmachen. Also wir haben eine wahnsinnig aktive Community auch bei der Caroline Kebekus Show und das macht totale Freude, wie wenn man so Aufrufe macht, hey Leute, schickt doch mal eure Parenting-Fails zum Beispiel, ne? Was dann alles passiert, das ist total toll. Also die sollen einfach so bleiben, wie sie sind. Und ich habe so ein Glück, finde ich, dass ich so machen kann, was ich mache, ohne dass ich das Gefühl habe, ich verstelle mich jetzt für das Publikum, damit möglichst viele Leute mich lustig finden, sondern ich mache genau das auf der Bühne, was ich wirklich scheiße lustig finde. Und die Leute finden es auch lustig. Und das ist mein größtes Glück. So, ich muss nicht mich irgendwie verbiegen, weil gerade das und das angesagt ist. Und mein Publikum wächst da irgendwie mit. Und auch jetzt mit dieser ganzen Baby-Performance, die ich da auf der Bühne mache. Es geht nicht nur um Baby, aber schon viel, wie die Leute da mitgehen, ist so toll. Das ist echt Wahnsinn.
Richtig schön. Und mit dem Thema Feminismus, was wünschst du dir da, wie deine ZuhörerInnen darauf reagieren sollen?
Also ich hoffe, dass es jetzt allen einfach klar ist, dass die Privilegien, mit denen wir aufgewachsen sind, die vielleicht für uns alle sowas wie Gott gegeben sind, dass die es eben nicht sind und dass es Dinge gibt, für die man weiter kämpfen muss, obwohl die vermeintlich ja schon da sind in der Gleichberechtigung. Ich glaube, dass das etwas ist, was man jetzt so mit sich tragen muss. So.
Ja, stimme ich dir vollkommen überein. Mhm. Vielen, vielen Dank. Hast du irgendwas noch, was du zu diesem Thema gerne loswerden würdest?
Ich überlege gerade.
Ich finde vor allem vielleicht mal das Thema so Männer auch in der Gleichberechtigung so spannend.
Ja, absolut. Das ist schön, dass du das sagst. Weil ich glaube, auch was man ja immer bei diesen großen Fällen, jetzt auch bei dem Pellicot-Fall sieht, ist da, wie wahnsinnig viele Frauen darüber berichten und dann da vor Ort sind und so. Und da wünscht man sich natürlich immer mehr Männer und mehr auch so in diesen Situationen, ne, wenn dann irgendjemand einen dummen Spruch sagt, dass dann wir auch immer diese sind, die das so outcallen müssen und sagen müssen, hey, das ging jetzt irgendwie nicht, das ging mir zu weit, kannst du das lassen, kannst du so einen Spruch nicht machen vor dem jungen Mädel und so. Da würde ich mir voll wünschen, dass das auch mehr Männer machen, dass da Männer sich selber so ein bisschen gegenseitig regulieren. Was ja auch schon passiert, was ich auch schon mitbekommen habe, wo ich dann immer denke, ja Mann, so, das glaube ich wäre schön. Also da bräuchten wir mehr von.
Ja, sehe ich genauso. Cool. Danke, danke, danke.
Der heutige Buchtipp wird dir präsentiert von BookBeat, dem Hörbuchabo, das perfekt zu dir passt.
Hast du vielleicht irgendwelche Serien und Buchtipps für uns?
Also Serien, ja, voll. Und zwar, ich bin ja großer Mediatheks-Fan. ARD-Mediathek.
Aus Gründen.
Und ich habe Die Toten von Mano gibt's jetzt die zweite Staffel. Ich finde das so wahnsinnig gut gemacht und gut, unglaublich gut gespielt.
Cool.
Wahnsinn, wirklich. Also, und es ist in der Mediathek, Leute, nicht bei Netflix. Und als Buch finde ich ja, wenn man sich für die, so ein bisschen für Frauenrechte und auch im Hinblick auf Femizide und so, das ist vielleicht ein härteres Thema, aber so was auch so Rechtsprechung in eben Frauenrechten, wenn man sich dafür interessiert. Aktenzeichen ist ein ganz krasses Buch, das verschiedene Fälle zeigt, warum Frauen wann welche Gewalt anzeigen und wann nicht und wie das dazu kam und wie auch noch Gesetzgebung funktioniert in diesem Land, wo man sich denkt, wow, das wusste ich nicht, dass das der Stand ist. Also wenn einen sowas interessiert, ist ziemlich hart. Manche Sachen konnte ich zum Beispiel schwanger nicht lesen, krasserweise. Aber das ist echt sehr, öffnet einem sehr die Augen.
Vielleicht keine entspannte Abendlektüre, nee, das nicht. Aber das nicht. Trotzdem sehr wichtig auch zu lesen tatsächlich, wenn man sich da weiterbilden will.
Mit dem Code G-Spot, alles groß geschrieben, GSPOT, kannst du BookBeat 60 Tage lang kostenlos testen und über 1 Million Hörbücher und E-Books entdecken.
Vielen, vielen Dank. Wir haben jetzt nur
Danke
noch
dir.
Eine kleine Rubrik, ja? Und zwar die G-Tipps. Unsere G-Tipps. Wie stehe ich mehr für mich ein? Ich glaube, ich habe zumindest das Gefühl, dass du eine Person bist, die das sehr lernen musste.
Voll.
Für sich selbst einzustehen.
Ja.
Wie hast du es gelernt? Wie macht man das?
Ich glaube, ich kann das manchmal immer noch nicht besonders gut. Aber es gibt einen Tipp, den ich super finde, dass man sich selber immer fragen muss, was würde ich einer guten Freundin raten in dem Moment? Wie würde ich zu meiner besten Freundin sagen, was sie jetzt machen soll? Und dann habe ich immer das Gefühl, die ist so mit mir dabei. Und das ist sowieso, finde ich, ein total guter Tipp, dass man in allen Situationen, auch wenn man so, man hat irgendwie gerade eine Zeit, in der es einem richtig scheiße geht und man vielleicht gerade so ein bisschen den Boden unter den Füßen weggezogen bekommen hat, weil eine Beziehung zu Ende geht, weil der Job irgendwie weg ist oder was auch immer, dass man sich immer daran erinnert, dass man ja sich selber hat. Also man hat sich ja selbst als gute Freundin, die auch dein eigener Cheerleader ist, so ein bisschen. Und ich finde, ohne jetzt, dass man sagt, okay, ich bin eine multiple Persönlichkeit, aber man kann sich selber auch einfach ein bisschen mehr lieb haben.
Total. Und sich selbst kennenlernen und mit sich selbst verreisen, mit sich selbst Zeit verbringen, ein Hobby mit sich selbst. Also es klingt jetzt sehr absurd, aber ja, mit sich selbst in einen Café gehen, weil das machen wir viel zu selten.
Ja, ja.
Und ich sehe das genauso wie du. Einfach die beste Freundin für sich selbst auch sein.
Ja, und dann in so einer Situation, dann das macht es dann einem so ein bisschen den Blick so klarer, was jetzt zu tun ist.
Ja, cool. Danke, Caro.
Danke.
Es war ein
Danke
sehr, sehr schönes Gespräch.
Das fand
für mich.
Ich auch.
Danke. Und ich hoffe, auch euch hat es Spaß gemacht zuzuhören. Uns gibt es jeden Mittwoch überall, wo es Podcasts gibt. Es gibt auch Caro Kebekus. Wie ist dein Instagram-Kanal nochmal? Ich suche dich immer dann.
Caro Kebelin. Ich war so spät bei Instagram, dass alle meine Fangirls meine Namen schon verbraucht hatten.
Und jedes Mal, wenn ich dich tagge, bin ich so, Caro Kebelin. Ja, doch, das ist ihr Instagram-Kanal. What the fuck?
Ja,
aber ja, folgt ihr auf jeden Fall. Und es gibt natürlich auch die Carolin Kebekus Show. Schaut da auch mal rein. Ja, und uns gibt es auf allen möglichen Social-Media-Kanälen, auf TikTok, auf Instagram. Lasst uns da gerne in den Kommentaren wissen, was ihr von der Folge haltet und was ihr euch für die nächsten Wochen so wünscht, auch an Gästinnen und Themen. Also dann, bis nächsten Mittwoch. Bye-bye.
Welcome to my G-Spot.
G-Spot ist ein Studio Woman's Original. Executive Producer Konstantin Seinstücker und Leni Fester. Produktion und Redaktion Kate Kubel, Samuel Benke, Julia Schneider, Malou Braugmann und ich, Stefanie Giesinger. Musik Jonas Hafke, Kamera und Ton Christian Pfeiffer und Leon Waterkamp, Video Paul Ott, CGI Christine Papst, Setdesign Nina Oswald und Lilian Seben, Social Media Jessica Linder, Hanna Ackermann und Emma Holzapfel. Und die Vermarktung erfolgt durch Studio Bummens.